Herzlich willkommen zu Krisendex, der Podcast rund um organisationale Resilienz, Informationssicherheit und Krisenmanagement. Von und mit Rico Kerster. Herzlich willkommen zurück zu Krisenhex. In meiner heutigen Folge habe ich mir einen sehr erfolgreichen YouTuber eingeladen. Erfolgreich, wenn man vergleicht, dass er auf seinem Kanal vor allem spieltheoretische Analysen durchführt und Wissenschaftskommunikation betreibt. Er hat immerhin über 400.000 Abonnenten auf YouTube und seine Videos oder Podcasts sind auf allen Kanälen zu finden. Die Rede ist von Professor Dr. Christian Rieck. Er ist Professor für Finanzwesen und ich bin auf ihn gekommen, weil er ein Buch geschrieben hat, mitten in der Corona-Pandemie, das sich nennt Die 36 Strategien mit der Krise, erfolgreich sein, wenn andere scheitern. Und in diesem Buch, in der Einleitung schreibt er, dass man mit den 36 Strategien, die eigentlich aus der Kriegskunst kommen, den Verlauf von Krisen, naja, gewissermaßen vorhersagen kann, weil Krisen auch dann, wenn sie keinen echten Feind in Anführungsstrichen haben, nach bestimmten Mustern verlaufen. Und ich dachte, das ist ja vielleicht mal eine ganz spannende Diskussion, die sich da ergeben kann, zu besprechen, ob das so ist und was jemand, der Finance und Spieltheorie macht, eigentlich zu Krisenresilienz beitragen kann. Ja, heute bei mir zu Gast ist Professor Dr. Christian Rieck. Er ist Professor für Finance an der Frankfurt University of Applied Sciences, hat im Bereich Finance promoviert und dann auch einen Ausflug in die Praxis gemacht, ist aber schon relativ lange Professor. Und ich habe ihn eingeladen, weil er ein Buch geschrieben hat, das sich nennt Die 36 Strategeme der Krise, erfolgreich sein, wenn andere scheitern. Vielleicht können Sie mal darlegen, wie Sie dazu gekommen sind, als Finance-Professor ein Buch zu Krisen zu schreiben.
Naja, Krisen und Finance sind ja jetzt nicht so ganz wenig miteinander verwandt. Ne? Das kennt man ja häufiger mal, dass es Krisen gibt. Und Finance-Krisen sind dann auch welche, die sich ja normalerweise relativ stark verbreiten. Also das ist schon was, was auch im Finance-Bereich ein ganz wichtiges Thema ist, diese Krisen. Aber das Buch ist so ein bisschen aus einer anderen Situation heraus entstanden, nämlich aus der Corona-Krise. Und wenn man da so zu Hause sitzt und sich fragt, ja, was gibt's eigentlich für Krisentheorien, dann ist mir aufgefallen, so richtig überzeugend war das eigentlich nicht, was es da so gab. Also in sehr vielen Stellen wird immer versucht, an der Stelle etwas zu begründen, mit Begründungen, bei denen man eigentlich sagen muss, so richtig passen die nicht, weil Krisen sich letztlich immer anders entfalten. Und das Besondere dabei ist, dass die normalen Begründungen der Rationalität zu Krisen ja immer so tun, als würden wir sehenden Auges in die Krise reinschlittern. Aber das tun wir ja nicht. Wenn wir die Krise sehen, dann verhindern wir sie ja im Allgemeinen. Und das war der Punkt, von dem ich einfach gesagt habe, Moment mal, da gibt es doch so eine Gelegenheit, wo wir auch immer in irgendeine Richtung reinschlittern und es gar nicht wollen. Das sind nämlich die Sachen, bei denen wir überlistet werden. So, und dann gibt es eine relativ ausgeprägte Literatur zu Kriegslisten, unter anderem einer aus China kommende, die sich da nennt 36 Strategeme. Und dann habe ich gesagt, gucken wir uns doch mal an, ob nicht Krisen am Ende ganz ähnliche Eigenschaften haben, wie wenn uns jemand überlisten würde. Also nicht, dass uns da wirklich immer jemand überlistet, kann auch sein. Aber jedenfalls vom Grundsatz her, dass Krisen letztlich dadurch entstehen, dass wir gewissermaßen überlistet werden. Und deshalb habe ich also diese 36 Strategeme, die 36 Kriegslisten genommen, um damit so ein bisschen zu erklären, wie es zu Krisen kommt, wie man sich da drin verhält und so weiter.
Genau, Sie sagen es schon, klar, Finance hat natürlich auch was mit Krisen zu tun. Ich kenne da den Power aus UK, der sich ja auch viel mit Risikomanagement und so beschäftigt hat. Aber Sie haben sicherlich einen anderen Blick drauf. Deshalb wäre vielleicht für mich nochmal so ein kleiner Ausflug in so eine Definition, wie Sie das als Financer sehen. Was ist eine Krise? Und dann kann ich ja vielleicht auch nochmal spiegeln, wie ich das aus so einer Organisationssicht sehe. Und dann gucken wir mal, was das sozusagen im Hintergrund oder vor dem Hintergrund Ihres Buches irgendwie macht.
Ja, ich setze mir jetzt mal zwei Hüte auf. Ja, ich setze mir zuerst mal den Hut des Spieltheoretikers auf. Dafür kennen mich ja wahrscheinlich auch die meisten. Ja? In der Spieltheorie ist die paradoxe Situation, dass es eigentlich gar keine Krisen geben kann. Und zwar wieso nicht? Weil wir in der Spieltheorie immer vollständige Verhaltenspläne haben. Wir nennen die eine Strategie. Und das bedeutet, alle Spieler wissen vom Grundsatz her erstmal alles. Und weil die alles wissen, haben sie auch für alles irgendeinen Eventualplan. Und egal wie schlimm es kommt, das ist immer Teil des Plans. auch wenn es halt am Ende schlecht ist und man es so nicht haben möchte, ist es trotzdem Teil des Plans. Und deshalb kommt nie dieses überraschende Element hinein. Und das ist ja ein wesentliches Element der Krise, ja, dass man überrascht wird von irgendeiner Sache. Und das ist auch der Punkt, weshalb ich überhaupt von der reinen Spieltheorie, so wie sie, was ich normalerweise kenne, aus der Mathematik stammt, wieso ich mich davon entfernt habe an einzelnen Stellen, gesagt habe, nee, wir brauchen auch eine Theorie der List, des Überlistens. Weil dort ja etwas passiert, dass wir eine Situation anders wahrnehmen, als sie tatsächlich ist. Bei einer List ist es ja so, dass uns einer gewissermaßen eine Falle stellt und es anders aussehen lässt, als es ist. Ja, weiß ich, so diese typische Mausefalle-Sache. Ja? Die Maus denkt, toller Käse, der da liegt. Ja? Und dann stellt sich danach raus, das war ja eine Falle. Und so funktioniert eben eine List. Und bei einer Krise ist eigentlich eine Situation, in der man zum Beispiel in eine solche Falle reingetappt ist. Das heißt also, dass plötzlich und unerwartet etwas passiert, was ziemlich schlecht ist. Ich habe einfach auch mal nachgedacht, also gerade als sie mir gesagt haben, dass sie mich einladen wollen, habe ich mal nachgedacht, wie empfinden wir eigentlich nach Finance-Krisen? Und eigentlich sind wir da ganz naiv. Wir sagen einfach, naja, wenn es plötzlich überraschend runtergeht, dann ist das so eine Art Krise. Aber mehr war es auch nicht. Und wir haben in der Volkswirtschaft alle möglichen Definitionen für Krise, aber eigentlich eher für das, was dahin führt. Ja, also man weiß immer bei einer Krise, das kommt irgendwie plötzlich, unerwartet, man fühlt sich ganz fürchterlich schlecht. Das sind eigentlich so die Merkmale, die immer wieder auftauchen. Aber eigentlich interessiert uns dann gar nicht, die Krise selbst zu definieren, sondern zum Beispiel über verschiedene Ursachen davon zu unterhalten. Und darüber können wir Ökonomen uns prima in die Haare kriegen, was denn diese Ursachen sind. Die Krise selbst ist eigentlich etwas, wo wir sagen, na, die erkennt man schon, wenn man sie sieht. Also eine ganz komische Situation eigentlich, aber so sind die verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen eben auch sehr unterschiedlich. Ne? Also ich komme ja aus dem Krisenmanagement, für Sie ist das wahrscheinlich abstrus, dass eine andere Disziplin da so blauäugig rangeht, oder?
Abstrus, weiß ich nicht, mir ist das wohl bewusst, weil ich natürlich irgendwie auch mal BWL studiert habe und weiß, dass das sozusagen einfach anders gesehen wird. Ich hatte ja auch mal den Professor Röhl hier aus Hamburg zu Gast, wo wir darüber gesprochen haben. Ich finde dieses plötzlich Aufkommen natürlich vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie auch ein bisschen, das finde ich absurd oder abstrus, weil das würden wir als Creeping Crisis bezeichnen. Also so eine Krise, die relativ lange schwelt und dann unterschiedlichen Intensitäten ausschlägt. Ich meine, ich habe mich immer ein bisschen geärgert, wenn ich das dann betrachtet habe und gesagt, naja, also eigentlich konnte man den Verlauf der nächsten 4 Wochen immer relativ gut vorhersagen mit so klassischen Krisenmanagement-Methoden. Aber es war irgendwie mal ganz überrascht, dass dann es zu so Ausschlägen kam. Ja, so wie die Welle ging runter, dann haben wir das wieder gelockert, dann ist ja klar, dass die Welle wieder hochgehen wird. Also wenn man das sozusagen vorausplant, und das habe ich halt nicht so richtig wahrgenommen. Und deshalb würde ich sagen, plötzlich ist in unserer Disziplin gar nicht mehr so der unbedingte Messpunkt, sondern es ist ja, also so eine Creeping Crisis kommt halt sehr langsam. Also ich meine, auch der Ukraine-Russland-Konflikt und das, was das mit der Wirtschaft macht, ist ja im Grunde eine Langfristentwicklung, ja, also oder lang, zumindest mal eine Mittelfristentwicklung über Monate. Da kann man sich eigentlich drauf vorbereiten als Organisation.
Ja, gut, wobei das vielleicht eine Frage der Plötzlichkeit ist, ne? Also da bin ich natürlich bei Ihnen, dass es über eine längere Zeit hinweg entsteht, aber es kam ja dann schon so, sagen wir mal, gemessen an der bisherigen Geschichte schon ziemlich plötzlich. Aber wie gesagt, das ist einfach eine Frage des Zeithorizonts, den man jetzt für schnell oder langsam einordnet. Ich meine, bei der Corona-Krise, ich fand es erstaunlich, wie wenig besonnen am Ende die Politik mit der Situation umgegangen ist, wie sehr sie plötzlich einfache Prinzipien, die sich über Jahrzehnte hinweg bewährt haben, von einem Tag zum anderen über Bord geworfen hat. Und also in einer wahnsinnigen Hektik hin und her schlingert, das kam mir so ein bisschen so vor wie ein Autofahrer, der unerwartet in eine neuartige Situation reinkommt, weiß ich, Hinterräder brechen so ein bisschen aus und dann lenkt er so stark dagegen, dass das Ding immer weiter sich hochschaukelt und eigentlich fast gegen den Baum knallt. So kam mir das Ganze vor. Also wenn man da ein bisschen besonnener gefahren wäre in diesem Auto, wäre es wahrscheinlich am Ende weniger schlimm gekommen. Aber wie heißt es immer, hätte Fahrradkette, ja, das kann man natürlich nur ganz schwer nachvollziehen, wenn wir keine alternativen Daten haben. Wir haben ja keine andere Welt, in der wir das andere mal ausprobieren können.
Das finde ich insofern spannend, weil unser Primat heißt eigentlich immer vor die Lage kommen. Also wir versuchen halt immer, und das ist ja vielleicht auch dann so ein bisschen das, was Sie mit Spieltheorie und den Strategien machen, zu sagen, was ist denn eigentlich die Entwicklung in einem Entscheidungshorizont, wo ich auch noch wirken kann, als viel weniger zu sagen, mir sind jetzt die Reifen ausgebrochen und ich muss jetzt was tun. Weil in der Regel, wenn Sie das als Politik, als Steuerungsgremium in einem Unternehmen erkennen, dann ist es ja schon zu spät. Also dann sozusagen, wenn bei Ihnen die Information ankommt, der Reifen ist ausgebrochen, dann ist das schon passiert. Da können Sie im Grunde jetzt noch überlegen, was machen Sie in den nächsten 15 Minuten oder in einem Unternehmen, was machen Sie in den nächsten Tagen, Wochen oder Monaten oder in der Politik eben, was machen Sie in Monaten und Wochen und Monaten, als weniger zu gucken, wo das herkommt. Insofern ist das natürlich für uns, sind sozusagen die volkswirtschaftlichen Definitionen nicht so richtig hilfreich, weil der Auslöser eigentlich relativ irrelevant ist.
Ja, wobei es natürlich schwer ist, vor der Krise zu sein, wenn sie denn sich so entfaltet, wie ich das in meinem Buch beschrieben habe. Ja, also die Idee von diesen 36 Strategien der Krise, die ist ja, dass wir auf eine bestimmte Sache vorbereitet sind oder meinetwegen auch auf verschiedene Sachen vorbereitet sind, aber dann plötzlich die Gefahr aus einer Ecke kommt, mit der wir nicht gerechnet haben. Dann poppt die auf einmal hoch und zwar genau an der Stelle, wo wir eben nicht vorbereitet sind. Und deshalb wird sie auf einmal gefährlich. Ja, in den anderen Fällen ist ja so, dass wir vorbereitet und dann sagen wir einfach, naja, wir wissen ja, was zu tun ist. Aber dadurch, dass sie plötzlich so unerwartet auftaucht, machen wir vielleicht selber Dinge auch falsch und verschlimmern dadurch teilweise auch die Sachen. Das ist ja auch ein Prinzip, was sie bei Fallen haben. Ja, also bei einer Falle ist es ja oft so, dass in dem Augenblick, wo man die Falle nicht sofort als das erkennt, was sie ist, man die Sachlage verschlimmert, indem man beispielsweise zieht und sich damit die Schlinge überhaupt erst zuzieht. Und das ist eben ganz ähnlich bei Krisen. Ja, ich würde sagen, in fast allen Fällen ist das eigentlich kein wirkliches Problem, wenn man eine Krise wirklich erkannt hat. Ja? Oder die, sagen wir mal, erkannt hat, was die Gefahr wirklich ist, dann wird es nicht zu einer Krise. Es wird immer erst dann zu einer Krise, wenn man eben ja, unvorbereitet getroffen wird.
Das ist für mich eine interessante Hypothese. Ich würde sagen, es gehören irgendwie beide Elemente zu diesem neuen Buzzword Resilienz, dass man sagt, man muss zum einen so eine Widerstandsfähigkeit haben, eine Vorbereitetheit auf irgendwas. Aber es gibt ja auch die schwarzen Schwäne. Das ist im Grunde ja auch so ein bisschen das, was Sie sagen. Es gibt eben Situationen, auf die ich gar nicht vorbereitet bin. Ich würde sagen, die Auswirkungen der Pandemie waren, selbst wenn ich gut vorbereitet war, eigentlich völlig unklar für Organisationen, weil das war ja echt eine Compliance-Krise und gar keine meine Mitarbeiter fallen aus Krisen. Also ich musste relativ schnell mich an irgendwelche neuen Gesetzlichkeiten anpassen. So hätte man jetzt wahrscheinlich nicht gesagt, läuft eine Pandemie ab. Und der Aspekt der Bewältigungsfähigkeit, den finde ich schon auch nochmal relevant, dass Organisationen eben auch mit nicht antizipierten Ereignissen umgehen können. Und das wäre eigentlich für das, was wir so als Krisenmanagement dann im klassischen Sinne verstehen, weil sonst würden Sie ja sagen, Sie können sich auf jegliche Ereignisse der Welt irgendwie vorbereiten als Organisation. Das können Sie ja schon allein nicht, weil Sie keine unlimitierten Ressourcen haben. Also ich sag mal, ich habe zum Beispiel eine Folge gemacht über Cyberangriffe. Wenn Sie in IT sind, dann kommt ja jeden Tag eine neue Zero-Day-Exploit irgendwie hoch und dann stehen Sie auf einmal trotz der tollen Firewall da und haben auf einmal doch keine Mauer mehr, weil irgendwie festgestellt wurde, der Beton ist brüchig. Also insofern finde ich sozusagen an der Stelle das auch nochmal ganz interessant hinzugucken, wie die Definitionen sich dann da doch unterscheiden auch. Ja. Und da muss man wahrscheinlich auch aufpassen, wenn man so ein Buch in die Hand nimmt und sagt, ich komme eher aus dem Krisenmanagement, dann muss man einfach wissen, Sie haben da ein anderes Ereignis im Blick, als das wir vielleicht haben. Also vielleicht das nochmal, um das nochmal abzuholen. Ich gehe ja immer da rein und sage, also sozusagen in unserer Welt ist das eben so, dass wir sagen, eine Krise ist dann, wenn die Organisation das mit ihren Bordmitteln nicht mehr lösen kann, würde ich mal ganz plakativ sagen. Also wenn ich eine besondere Aufbauorganisation brauche, die neben der meiner Alltagsorganisation, die im Wesentlichen den Geschäftszweck erfüllen soll, eben eine Organisation, eine Projektorganisation baue, die eben die Krise managen muss. Ne? Das wäre sozusagen die Literaturdefinition und die finde ich eigentlich auch ganz einschlägig, weil da kommt nämlich dieser Punkt hoch, dass man sagt, irgendwann ist eben der Punkt überschritten, dass meine Vorbereitetheit nicht mehr ausreicht und dann muss ich umspringen in ein reaktives Verfahren.
Na gut, es ist natürlich die Frage, was vorbereitet sein eigentlich heißt. Ne? Also sich auf alles vorbereiten zu wollen, das klappt natürlich tatsächlich nicht. Da bin ich völlig bei Ihnen. Aber man kann ja zumindest verschiedene Aspekte haben, die man dann gewissermaßen neu kombinieren kann für die eigene Situation, in der man sich befindet. Und wenn plötzlich ein völlig neuartiger Aspekt dazukommt, oder die Gefahr aus einer Richtung kommt, die man überhaupt nicht als eine Gefahr vorher wahrgenommen hat, dann wird es auf einmal eben tatsächlich oder hat eine große Chance, sich zu einer Krise auszuwachsen. Es gibt also immer so eine Sache, es gab da solche Leute, die in Las Vegas immer aufgetreten sind und so einen Tiger hatten. Ich weiß, die sind ganz fürchterlich bekannt.
Siegfried und Roy, ja.
Richtig, so hießen die. Und die haben sich also auch gegen alle möglichen Sachen versichert. Nur gegen eine Sache waren sie nicht versichert, nämlich dass plötzlich von ihren eigenen Tigern angegriffen werden. Und genau das ist irgendwann passiert. Und deshalb war das so gefährlich, weil das eine Art von Gefahr ist, mit der kein Mensch gerechnet hat, komischerweise. Also ich meine, eigentlich könnte man damit rechnen, aber man hat es eben trotzdem nicht getan. Und das ist eben diese ganz typische Sache, dass man strukturell plötzlich von etwas angegriffen wird, wo man eben sozusagen mit der Gesamtresilienz nicht darauf vorbereitet war. Und eine häufige Folge davon ist eben wirklich, dass man die Sache verschlimmbessert. Also dass man dann aus Hektik heraus Fehler macht, die Sache eigentlich noch weiter verschlimmern, wo sie vielleicht ursprünglich gar nicht so fürchterlich schlimm gewesen ist. Übrigens auch diese Sache, ich habe ja am Anfang davon gesprochen, dass wir in der klassischen Spieltheorie die Krise überhaupt gar nicht kennen. Dort wäre es tatsächlich so, dass sie versuchen würden, ihre Kräfte insgesamt so zu verteilen, dass sie alles irgendwie abdecken. Ja, das wäre sozusagen die Gnash-Gleichgewichtslösung. Ja, ganz verrückte Sache. Also sie haben gesehen, ganz viele theoretische Angriffspunkte. Und das Gleichgewicht entsteht dann, wenn alle Angriffspunkte gleich wahrscheinlich werden, dass der andere damit durchkommt. Weil sie damit ist für den anderen nicht mehr eine Stelle sozusagen als besonders guten Angriffspunkt dastehen lassen. Und jetzt merken Sie natürlich schon, das ist eine Sache, die im Grunde genommen für die echte Welt völlig frustrierend ist, weil Sie dann eben überall eigentlich schwach sind. Also Sie müssen sich schon überlegen, woher kommt denn die Gefahr mit größerer Wahrscheinlichkeit als von einer anderen Stelle. Und wenn ich jetzt von Wahrscheinlichkeiten spreche, sind wir im klassischen Risikomanagement drin. Also die Banken haben das ja auch gemacht und haben im Grunde genommen ihre Umgebung behandelt, als wäre das einfach eine Zufallsverteilung. Das Dumme bei der Sache ist, es ist keine Zufallsverteilung. Das ist nicht zufällig, womit wir da angegriffen werden, in Anführungsstrichen, sondern die anderen sind ja auch alles denkende Spieler. Und das heißt, wir haben jetzt diese merkwürdige Situation, dass wir uns nicht gleichzeitig auf alles vorbereiten können, weil wir dann überall zu dünn aufgestellt sind, trotzdem aber auf der anderen Seite welche sind, die potenziell nach diesen Schwachstellen suchen und in der Gesamtheit dann eben genau dazu führen, dass wir solche merkwürdigen Abläufe haben, dass wir eben tatsächlich plötzlich auf kaltem Fuß irgendwo erwischt werden können. Das können wir im anderen Fall ja nicht. Da wären wir einfach überall gleich schwach und wenn wir eben zu schwach sind, uns überall zu verteidigen, haben wir halt verloren. Das wäre sozusagen die Nash-Gleichgewichtslösung. Die Realität sieht anders aus und damit kommen diese auch interessanten Fälle zustande, dass wir eigentlich super abgesichert sind, glauben auch super abgesichert zu sein, aber dann eben plötzlich diese eine Schwachstelle doch plötzlich materialisiert werden kann. Ich muss da einfach mal eine Story erzählen, die mich total fasziniert hat. Ich mache hier mit meinen Studenten häufiger solche Sachen, dass die beispielsweise Computerprogramme abgeben und die gegeneinander spielen. Und ohne jetzt über das Spiel konkret zu sprechen, was wir da gespielt haben, gab es einmal eine Situation, die ganz ähnlich war wie das, worüber wir eben gerade gesprochen haben. Und da haben also Programme gegeneinander gespielt und haben gewissermaßen immer versucht, die Schwachstelle auf der anderen Seite ausfindig zu machen. Und es gab eine Kombination von Programmen, da hat die eine Strategie so gut funktioniert, dass die immer exakt die Schwachstelle der anderen Seite gefunden haben, wirklich jedes einzelne Mal und in jedem einzelnen Fall durchbrechen konnten. Also ich fand das wirklich faszinierend, dass so etwas möglich ist, aber die eine Strategie hat 100% vorhergesagt, was die andere tun wird und hat es deshalb immer ausnutzen können. Und das passiert eben, wenn wir gegen vernunftbegabte Gegenspieler spielen. Das ist ja bei so einer Strategie so, die ist ja initiiert durch einen vernunftbegabten Gegenspieler. Und es funktioniert eben zum gewissen Grad auch so, dass sich unsere Umgebung in ihrer Gesamtheit so verhält, als wäre sie ein vernunftbegabter Gegenspieler. Selbst wenn es überhaupt keinen einzelnen Gegenspieler gibt, der das genauso handhabt.
Das ist eine gute Überleitung zu dem Punkt, den ich mit Ihnen diskutieren wollte, weil in Ihrem YouTube-Kanal machen Sie das ja auch immer sehr abstrakt, diese Spieltheorie. Jetzt würde mich interessieren, ich bin jetzt in so einer besonderen Aufbauorganisation, in einem Krisenstab, in einem Unternehmen. Was sind denn Tools, die ich mitnehmen kann aus der Spieltheorie und oder aus den Ideen zu den Strategien, um mich einem erstens vernunftbegabten Gegenspieler, also so ein Cyberangriff, da würde ich sagen, haben sie ganz klar einen Gegenspieler, aber es gibt ja auch sowas Abstraktes. Also in Süddeutschland haben wir jetzt irgendwie Hochwasserereignisse, die sind mit Sicherheit auch Krisen für die Organisation, die da sind. Da gibt es ja jetzt nicht so tatsächlich einen realen Gegenspieler. Aber vielleicht gibt es da ja auch eine Lösung, wie ich mich trotzdem dieser Methoden bedienen kann. Also fangen wir mal an mit, ich habe einen vernunftbegabten Gegenspieler. Welche Methoden kann ich da vielleicht nutzen in meiner Arbeit, um so eine Vorausschaukompetenz zu haben und mich eben auch, anders als das Programm oder ähnlich wie das Programm, was Sie beschrieben haben, eben sozusagen zu gucken, wo sind denn jetzt eigentlich die Schwachstellen, was sind vielleicht auch die nächsten Züge, die man Gegner macht?
Also was ich immer für sehr nützlich halte, ist im ersten Schritt, dass man sich bestimmte Grundtypen von Spielsituationen klar macht. Also es gibt manchmal Spielsituationen, da schaukelt sich Verhalten gegenseitig hoch und geht immer stärker in eine Richtung oder in eine Kombination von Richtungen. Das sind die Koordinationsspiele. Also da koordiniert man sich mit den anderen auf irgendetwas. Und indem man sich koordiniert, kann man manchmal etwas sehr Positives schaffen, manchmal aber auch etwas sehr Negatives. Man kann dann nämlich plötzlich ausblenden, dass es überhaupt noch was ganz anderes gibt. Also das sind diese Koordinationssituationen. Ja, und dann als, sagen wir mal, zwei weitere wesentliche Typen gibt es einmal die Diskoordinationssituation. Da versucht der eine immer absichtlich das zu machen, was der andere nicht macht. Das ist diese typische Sache bei dem Angriff. Ja? Also jemand, der die Festung angreifen will, versucht immer die Stelle zu finden, wo der andere sich gerade nicht verteidigt. Ja, das ist diese Diskoordination. Und dann gibt es die Dilemma-Situation. Das ist das, wo das individuelle Interesse anders gelagert ist als das kollektive Interesse. Also man weiß eigentlich, was kollektiv richtig wäre, aber jeder Einzelne hat dann Anreiz, es genau anders zu machen. Und wenn man erstmal in diesen ganz groben Typen, dann reicht schon fast diese drei, wenn man in denen erstmal denkt und sich erstmal klar macht, in was für einer Situation sind wir eigentlich, hilft das für meine Begriffe ganz ungemein. So, und dann kann man in die Details einsteigen, ja, dass man sich fragt, ja, was ist das überhaupt? Also weiß der eine was über den anderen? Weiß der eine vielleicht mehr über den anderen als der andere über den einen? Das sind solche Dinge, das ist Informationsasymmetrie beispielsweise. Das sind solche Dinge, die man sich als nächstes fragen muss. Und es gibt für all diese Dinge ja relativ klare Antworten, was bei solchen Dingen die Spielausgänge sind. So. Und das ist aus der Richtung der klassischen Spieltheorie gedacht. Und wie wir eben schon gesagt haben, greift das eben an einzelnen Stellen zu kurz, weil es einfach immer davon ausgeht, beide Seiten sind vollständig rational und dann haben wir immer diese etwas langweilige Gleichgewichtssituation, die dadurch entsteht. Und Gleichgewichte spielen eine wichtige Rolle, keine Frage. Aber es gibt eben auch Ungleichgewichtssituationen, in denen eben der eine beispielsweise weiter gedacht hat als der andere. Und das ist so eine Geschichte. Das ist beispielsweise die Denktiefe. Davon sprechen wir gerne. Ja? Das heißt, die Denktiefe, da muss man sich fragen, wie viele Schritte hat der andere eigentlich sinnvoll vorausgedacht? Bei dem Beispiel, von dem ich eben gesprochen habe, hat der eine die Denktiefe der anderen Seite verstanden und hat immer genau einen Schritt weiter gedacht. Es hilft auch nicht, zu weit weiter zu denken. Also wenn Sie 5 Schritte voraus sind gegenüber dem anderen, dann ist das genauso schlimm, wie wenn Sie hinterher sind, weil beides wieder falsch wird. Ja? Sie müssen einen Denkschritt weiter sein und nicht beliebig viele. Und das sind einfach Sachen, da gibt es im Grunde genommen eine relativ klare Toolbox, wenn man so will, in die man einfach einsteigen kann und die man da verwenden kann, um überhaupt erstmal die Situation einzuordnen und dann auch zu sehen, müssen wir eher in Gleichgewichten denken, müssen wir eher in Strategien denken oder brauchen wir einfach Kreativität, um zu verstehen, ob es einfach noch blinde Flecken gibt, diese berühmten Unknown Unknowns, ja? Also Dinge, die wir nicht wissen und nicht wissen, dass wir sie nicht wissen. Ja, denn das, worüber wir eben gesprochen haben, sind ja immer Dinge, bei denen wir beispielsweise zumindest mal wissen, dass wir etwas nicht wissen. Und dann ist eben immer diese vierte Größenordnung, die es dann nochmal gibt, dass es auch Dinge geben kann, die wir eben gar nicht erst kennen und von denen wir noch nicht mal wissen, dass wir sie nicht wissen. Und das sind halt diese Flecken, von denen man leicht angegriffen wird.
Und das wäre jetzt bezogen auf sozusagen beide Formen? Also sozusagen, Sie sagen, die Spielformen kann ich verwenden, sowohl wenn ich einen tatsächlichen Gegenspieler habe, ja, einen Cyberangriff, da gibt es irgendwie eine Gruppe, die mich angreift, als auch ich bin in einer Flutsituation und sozusagen die Natur ist mein Gegenspieler, ist ja kein rationaler Gegenspieler. Insofern.
Ja, bei der Natur, das ist in der Tat so eine Sache. Die Natur ist bei uns hier häufig eine Metapher für eine Wahrscheinlichkeitsverteilung. Das heißt auch manchmal so, Spiel gegen die Natur oder Spiel gegen die Umwelt, das hat nichts mit Naturschutz zu tun oder so, ja, sondern das bedeutet in der Spieltheorie immer, auf der anderen Seite ist kein vernunftbegabter Gegenspieler, sondern da ist eine reine Wahrscheinlichkeitsverteilung. Ja, da haben Sie natürlich recht. Wir müssen uns auch angucken, ob es Fälle gibt, bei denen auf der anderen Seite tatsächlich kein vernunftbegabter Gegenspieler ist, sondern bei dem wir das, was wir dort haben, als zufällig betrachten müssen. Oft spricht man da auch von Sunspots, ja, also Sonnenflecken, ja. Nicht, weil wir jetzt von Sonneneruptionen oder sowas ausgehen, sondern das sind Dinge, die zufällig auftauchen, können wir nicht vorhersagen, wann sowas passiert. Ja? Und da müssen wir eben diese zufälligen Ereignisse tatsächlich auch als solche behandeln. Das ist übrigens das, wo die Wahrscheinlichkeitsrechnung herkommt. Ja? Also die sozusagen erste Spieltheorie hat sich mit dieser Art von Spielen beschäftigt, wo man gegen Zufälle spielt. Und daraus ist eben die ganze Wahrscheinlichkeitsrechnung, diese ganze Statistik und solche Sachen sind daraus erwachsen. Die Spieltheorie mit den vernunftbegabten Gegenspielern, die ist relativ neu. Die gibt's ja erst von der Größenordnung her so seit knapp 100 Jahren eigentlich.
Ich würde nochmal auf diese Spielarten eingehen, um das vielleicht operationalisierbar zu machen. Ich meine, was mir natürlich einfällt zu so einem Hochwasser ist, ich spiele natürlich erstmal gegen die Natur, wenn es um die Vorbereitung geht, aber wenn dann das Hochwasser in meiner Region da ist, mein Unternehmen liegt da mit seinem Lager und Produktionsflächen und einem Büro, dann habe ich ja andere Mitspieler, nämlich den Bevölkerungsschutz, THW, Feuerwehr, Rotes Kreuz, die versuchen, die Lage zu bewältigen. Und mit denen spiele ich doch dann in einem Spiel, oder? Also ist das dann ein, wie haben Sie es genannt, Koordinationsspiel oder ist das eine Dilemmasituation eher?
Tja, das sind Dinge, da müsste man im Einzelfall schon relativ stark einsteigen, würde ich jetzt mal sagen. Also Sie müssen sich vorstellen, da ist es ja so, dass Sie normalerweise mehr haben in dem einen Fall, was sofort getan werden müsste, als Sie tun können. Ja, also die, weiß ich, Katastrophenschutz und Feuerwehr und so weiter, die werden in dem Augenblick auf jeden Fall vollständig überlastet sein. Ich bin jetzt mal ein Zyniker, das ist mal als Spieltheoretiker manchmal. Was die ja machen, ist im Wesentlichen eigentlich so eine Art Triage. Das wird dort nicht so genannt in einer solchen Situation, Aber also bei Verletzten wird es so genannt, ja. Aber es wird ja auch bei den Dingen getan, wo es jetzt nicht um, weiß ich, direkte Menschenleben und so das geht, sondern auch, wenn man andere Dinge schützen möchte, ist es faktisch auch, dass es eine Triage ist. Ja? Wird es so genannt?
Ja, nee, also es wird nicht so genannt, aber es ist, ich habe deshalb genickt, weil das so trifft genauso zu. Ja, also ich erinnere mich an, ich war mal in Ahrweiler im Studium, hieß damals noch an der Akademie für Zivilschutz und Katastrophenhilfe, und da haben wir so ein Erdbeben gespielt und da gab es halt ganz viele Meldungen, sowas wie in XY werden 15 Menschen vermisst, die man im Grunde als Staat zur Seite tun muss, weil man weiß, dass es eigentlich schon zu spät ist. Das ist ja nichts anderes als eine Triage, ne? Zu sagen, ich habe gar nicht genug Ressourcen, um mich darum zu kümmern, sondern ich muss mich um andere Themen kümmern, die weiter in der Zukunft liegen und die ich wahrscheinlich erlösen kann.
Genau. Also das heißt, wir haben da eine Triage, auch wenn sie nicht so genannt wird. Ja? Das aber wiederum bedeutet, dass sich diejenigen, die was retten können, um einige vermehrt kümmern als um andere. Was machen sie eigentlich, wenn sie ein vernunftbegabter Gegenspieler einer solchen Rettungseinheit sind, wir nennen die mal so? Sie werden es natürlich versuchen, es so darzustellen, dass sie möglichst in die Klasse fallen, die als Erste die Hilfe bekommen. Also so zynisch das ist, werden sie versuchen, genau diese Konstellation zu erzeugen, dass sie zumindest so wahrgenommen werden. Das ist ja auch, bei den Strategien ist das ja auch mal eine Idee, sie versuchen die andere Seite in irgendeiner Form zu überlisten. Das heißt, sie versuchen sich genau anzusehen, welche Merkmale sind das denn, nach denen die priorisieren. Und genau diese Merkmale versuchen sie bei sich zu erzeugen. Und das mag in einer solchen akuten Notsituation zynisch klingen, aber das ist das, was wir an sehr vielen Stellen machen. Also gucken Sie sich an, wie sehr häufig in den verschiedensten Kontexten versucht wird, einen Sachverhalt möglichst so darzustellen, dass er genau den Kriterien entspricht, die auf der anderen Seite verwendet werden. Das kann auch im positiven Fall sein, weiß ich, für Subventionen oder so. Da stellt sich jeder besonders, weiß ich, berechtigt dar oder besonders hilfebedürftig, wenn es jetzt eine andere Form von Hilfeleistungen ist. Und das heißt also, allein die pure Tatsache von Kriterien auf der einen Seite führt dazu, dass die ausgebeutet, ausgenutzt werden können auf der anderen Seite. Und das ist etwas, was man wissen muss. Und das kann man natürlich in dem einen Fall, kann man auch, wenn Sie jetzt der Katastrophenschutz sind, können Sie da nicht mehr was gegen machen. Da müssen Sie einfach eben nach den Kriterien arbeiten, die Sie nun mal haben. Sie müssen aber vorher, wenn Sie die entwickeln, müssen Sie sich überlegen, dass dieser Fall auftreten wird, selbstverständlich, und dass es auf der anderen Seite eben welche gibt, die das ausnutzen. Und allein das mit in seinen Plan einzubeziehen, halte ich für eine sehr wichtige Sache. Wird das eigentlich gemacht? Ich meine, Sie sind ja der Katastrophenschutzexperte. Wird darüber nachgedacht, dass die andere Seite das ausnutzen kann?
Also ich kenne das nicht, deshalb fand ich das Zusammenführen dieser Strategeme, aber auch spieltheoretische Annahmen mit Krisenmanagement oder Bevölkerungsschutz, im Grunde funktioniert das ja erstmal ähnlich, weil sie mit limitierten Ressourcen unter Zeitdruck Entscheidungen schaffen müssen, die irgendwie zielgerichtet das Problem lösen. Um das mal abstrakt, also, und das ist tatsächlich was da noch nicht gelehrt wird, was ich aber durchaus interessant und wichtig finde. Genau, weil sie können natürlich, also der Bevölkerungsschutz wird immer nach Rettung von Menschenleben hat immer höchste Priorität. Das heißt, sobald sie eben sagen, oh, hier sind Menschen gefährdet, sind sie natürlich in der Priorisierung oder in der Triage weiter oben, als das der Fall ist, wenn sie sagen, meine Lagerhalle steht unter Wasser. Da sagen die, ja gut, das, in 4 Wochen kommt einer, ja, und guckt sich das
an. Naja, klar. Also da merken sie schon, nicht, dass da im Grunde genommen diese Möglichkeit besteht. Ne? Und dann ist das Nächste, man muss sich ja jetzt auch fragen, auf einer Metaebene, wie plant man sowas eigentlich? Also ich denke, wenn die Straßen voll mit Wasser sind, dann ist relativ klar, dass das nicht die Zeit ist, sich darüber Gedanken zu machen, woher denn das viele Wasser kommt.
Ja, also weiß nicht, ob das so klar ist. Das ist ja nicht die Diskussion, die wir häufig führen dann, aber gut.
Naja, sie wird ja komischerweise in der Politik dann eben sehr wohl geführt. Also dann wird ja viel darüber geredet, das sehen wir, das ist der Klimawandel und so weiter. Was ja wahrscheinlich auch stimmt. Aber das ist nicht die Diskussion, die wir in dem einen Fall brauchen, sondern wir brauchen in dem einen Fall schnelle Lösungen. Und wir brauchen vor allen Dingen als Vorbereitung einfach auch bestimmte Dinge, die das direkt verhindern. Also wenn wir beispielsweise wissen, dass sich die Verteilung der Regenfälle übers Jahr geändert hat gegenüber früher, und das ist ja nun mal einfach so, das sehen wir, also es gibt längere Phasen der Trockenheit als früher, es gibt dann aber auch mehr Regen und intensiveren Regen in anderen Phasen, das heißt also, diese Verteilung ist eine andere geworden, dann hilft es ja nichts, einfach so sich hinzustellen und zu sagen, oh, das ist aber gemein, dass die Welt sich jetzt so geändert hat, sondern wir müssen ja dann einfach Maßnahmen ergreifen, die dem Rechnung tragen Und beispielsweise, weiß ich, durch Flächenversiegelung oder genau das Gegenteil, Auflösung von Flächenversiegelung, ja, Rückhaltebecken, Freihalten, bessere Wartung der Kanalisation, vielleicht auch größere Auslegung der Kanalisation und so weiter, dafür zu sorgen, dass wir eben kurzfristig diese Probleme besser in den Griff bekommen. Das ist übrigens auch eine Sache, die ich bei der jetzigen öffentlichen Diskussion immer so wahnsinnig grotesk finde, dass immer dann, wenn bei den einen Leuten alles absäuft, ja, weiß ich, wie viele Personen sterben, alle gefährdet sind und Sachen kaputt gehen und so weiter, wir über den Klimaschutz sprechen und nicht darüber, was man machen muss, um sich vor dem Klimawandel, der Fakt ist, sich einfach zu schützen. Ja, ich finde das total grotesk, dass man so tut, als brauchte man sich nicht zu schützen, weil man ja diesen Tsunami, der da auf uns zukommt, ja bestimmt noch aufhalten kann. Das sind eben auch solche Sachen, ja, dass man sich Gedanken darüber macht, was ist das eigentlich für eine Situation, in der wir uns gerade befinden und an welchen Stellen können wir wie viel ausrichten? Eine ganz wichtige Frage, die komischerweise in vielen Fällen plötzlich, ja, ich weiß nicht, vergessen wird, vielleicht auch absichtlich nicht gemacht wird, weil sie möglicherweise auch privaten Interessen widerspricht.
Der wäre meine Frage. Ich meine, Sie gehen ja da von einem vernunftbegabten Gegenspieler aus. Die Forschung von Kahnemann hat ja im Grunde gezeigt, dass Menschen zutiefst häufig irrational sind, weil sie sozusagen sehr intuitiv handeln und so weiter. Wie bringt man das denn überein mit den spieltheoretischen Annahmen? Muss man das überhaupt übereinbringen, oder?
Also erstmal, diese ganze Forschung dieser Art ist ja parallel zur Spieltheorie entstanden, weil die frühen Spieltheoretiker natürlich sich immer gefragt haben, was machen denn echte Menschen eigentlich? Ja, dass man mit Experimenten sich menschliches Verhalten in Entscheidungssituationen ansieht, das ist etwas, was ursprünglich aus der Spieltheorie herausgekommen ist. Viele Psychologen stellen sich heutzutage immer so hin und tun so, als wären wir Menschen einfach komplett blöd. Ich muss mal eine kleine Gegenfrage stellen. Mal angenommen, wir wären tatsächlich so fürchterlich blöd und würden lauter dumme Entscheidungsfehler machen. Warum eigentlich haben unsere Vorfahren, die das so gemacht haben, so oft überlebt, dass wir das heutzutage als angeborene Charaktereigenschaften haben? Woran liegt denn das eigentlich? Haben die deshalb alle überlebt, weil das so fürchterlich blöd ist? Oder müssen wir eher davon ausgehen, dass es eine ziemlich sinnvolle Verhaltensweise ist, die dort an den Tag gelegt wurde? Und natürlich merken Sie schon, das ist eine rhetorische Frage. Also ganz offenbar, hier sind diese vermeintlichen kognitiven Fehler, die wir hier haben, sind in den meisten realen Situationen eigentlich was ziemlich Gutes. Die führen dazu, dass man intuitiv die richtige Entscheidung trifft. Ja, zur Intuition gehört ja mehr als einfach nur aus dem Bauch raus zu entscheiden. Es gehört Erfahrung dazu und so weiter. Und was hier vorliegt, ist, dass die meisten psychologischen Experimente, die in die Richtung gemacht worden sind, so abstrakt sind und einer so artifiziellen Laborumgebung stattgefunden haben, dass die Menschen natürlich nicht daran gewohnt sind und in dieser einen ganz speziell designten Umgebung tatsächlich systematische Fehler machen. Aber die echte Welt ist eben nicht so designt wie das, sondern sie ist im Allgemeinen anders designt. Sie hat ganz viele Eigenschaften, die gleichzeitig auf einen hereinprasseln. Und dann stellt man auf einmal fest, in einer solchen Situation werden diese typischen Verhaltensweisen, die dort als rational angepriesen werden, also in der Spieltheorie als rational angepriesen werden, dann sind die eigentlich total negativ. Ich sage Ihnen mal ein einfaches Beispiel. Die Nutzenfunktion, die wir in der Spieltheorie verwenden, ist eine, die einfach eine monoton steigende Funktion ist, die in eine Richtung gekrümmt ist. Ja, so, ich male die jetzt in die Luft, aber Ihre Hörer können es leider nicht sehen, weil die nur hören können. Ja. Aber es ist eine ganz einfache Funktion, in eine Richtung gekrümmt. So, wenn Sie sich das angucken und sich wirklich in der echten Welt nach dieser Risiko-Nutzen-Funktion verhalten würden, wie wir das sagen, würden Sie in den meisten realen Fällen solche hirnverbrannten Fehlentscheidungen treffen, dass man eigentlich nur noch an den Kopf greifen kann. Was machen wir also? Wir schalten um zwischen verschiedenen Situationen. Wir müssen ja auch arbeiten mit der begrenzten Verarbeitungskapazität, die wir haben. Also unser Gehirn ist ja kein Supercomputer, der weiß ich wie viel 100 Bits abbilden kann. Ja, das ist ja nicht so, sondern wir müssen ja mit sozusagen wenig Bits auskommen. Das heißt also, wir müssen auch dieser Einschränkung Rechnung tragen. Und was wir da auf einmal feststellen, ist, dass wir Heuristiken haben, unter anderem eine, die dazu führt, dass diese Funktion nicht nur in eine Richtung gekrümmt ist, sondern in zwei Richtungen. Also die ist so S-förmig, ja, und nicht so wie in unseren Lehrbüchern. Das ist natürlich aus Sicht der Lehrbuchwelt ist das irrational. Aus Sicht einer präskriptiven Theorie, wie wir das nennen, also das, was man empfehlen kann fürs echte Leben, ist es genau das Richtige. Denn auf die Art und Weise schützen wir uns vor ganz offensichtlichen Fehlern, die wir im anderen Fall machen würden. Und weil Sie jetzt wissen wollen, was ist denn so ein vielleicht offensichtlicher Fehler? Zum Beispiel ist es ein offensichtlicher Fehler, dass wir, wenn wir nur nach dieser Risiko-Nutzen-Funktion gehen würden, wir in vielen Fällen viel zu risikoavers wären. Wir wären so absurd risikoavers, dass wir uns gar nichts mehr trauen könnten. Oder aber wir wären in verschiedenen Kontexten, also wenn es, weiß ich, zum Beispiel um 100 Euro geht, ja, müssten wir überhaupt keinerlei Risikoaversion mehr zeigen, sofern wir auch 1 Million mit abbilden wollen. Und das sind einfach Dinge, die können Sie so wenig gemeinsam abbilden in einer Theorie, dass man einfach sagen muss, für praktische Verhältnisse ist diese sogenannte Rationaltheorie überhaupt nicht geeignet. So, und deshalb gibt es eben diese Verhaltensweisen, die bei uns angeboren sind und die dazu führen, dass wir in den meisten echten Weltsituationen damit ziemlich gut liegen. Aber jetzt haben wir wieder genau das, was wir vorher hatten. Das ist natürlich in bestimmten Situationen auch ein Fehler. Zum Beispiel denen, die da im Labor erzeugt worden sind. Und ja, wir können, wenn wir das wissen, die Leute tatsächlich reinlegen, indem wir sie in eine Situation bringen, für die die Heuristiken nicht stimmen und indem wir sie dann über den Tisch ziehen. So, und damit sind wir bei den Strategien. So schließt sich der Kreis.
Ich finde es interessant, dass Sie das mit der Verarbeitungskapazität des Gehirns angesprochen haben. So, mein Bild ist immer, dass der Krisenmanagement muss eben so viel Prozess bieten und so viel Raum bieten, dass ich im Grunde das, was Kahneman System 2 Denken nennt, zum einen da reinkomme, weil in Krisen eben die Heuristiken häufig nicht helfen. Das sind ja einmalige Situationen, besondere Situationen, in denen ich nicht auf mein Erfahrungswissen zurückgreifen kann oder dann wirklich Unsinn produziere. Und zweitens aber dann eben so viel Verarbeitungskapazität übrig bleibt, dass ich kreativ sein kann, dass ich vielleicht auch in das Buch von Ihnen gucken kann und sagen kann, aha, was könnten denn jetzt hier für Strategien mir vorliegen? Welche Strategien könnte mein abstrakter oder tatsächlicher Gegenspieler haben? Und wie kann ich mich darauf vorbereiten? Insofern ist das ja eine ganz interessante Brücke, dass man dann hier in solchen, ich würde mal sagen, extremen Situationen oder außergewöhnlichen Situationen dann eben genau doch auf solche rationaltheoretischen Annahmen zurückgreifen kann und muss, weil dann helfen ja die intuitiven, angeborenen Phänomene nicht mehr.
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich Ihnen da so wirklich folgen kann. Also es ist natürlich klar, wenn es tatsächlich eine neuartige Qualität von Situationen ist, dann hilft unsere Intuition natürlich nicht, weil die ja an was anderem trainiert ist. Das ist schon wahr. Aber sehr oft ist es ja so, dass es zwar eine neue Situation ist, aber keine grundsätzlich neuartige Situation, der wir dort ausgesetzt sind. Und es gibt immer wieder erstaunliche Beispiele, wo Leute ja intuitiv in dem einen Augenblick eine teilweise auch kreative Entscheidung getroffen haben, mit dem man plötzlich eine Situation retten kann. Und das ist ja nichts, was Sie herleiten können, indem Sie sich eine große Matrix aufzeichnen und Gewichte vergeben und Wahrscheinlichkeiten und weiß ich was. So funktioniert das einfach nicht. Sondern das ist ein plötzliches Erkennen und Zusammenfallen von ganz vielen Dingen, die aus der Erfahrung kommen, mit dem man sagt, es gibt hier plötzlich einen Lösungsvorschlag, den probieren wir einfach mal. Also gerade bei dem Kahneman mit diesem System 2, er tut gerne so, als wäre eine Entscheidung immer dadurch besser, dass man sie überdenkt. Und das bezweifle ich. Ganz viele Entscheidungen wären dadurch überhaupt nicht besser. Schon deshalb, weil die Informationslage viel zu schlecht ist. In den meisten Fällen haben wir einfach nicht genug Informationen, um tatsächlich das volle Programm abspulen zu können. Und das muss uns bewusst sein, dass das so ist. Und da müssen wir Dinge parat haben in der Toolbox, mit denen wir schnell darauf reagieren können, und die dann eben aus anderen Gründen richtig werden, weil sie nämlich mehr einbeziehen. Es ist übrigens auch so, das ist vielleicht fast ein bisschen ein Kulturstreit, wenn man so möchte. Ja, in Deutschland gibt es ja den Professor Gigerenzer, der sich ja auch sehr stark gegen diese amerikanische Richtung richtet, bei denen immer gesagt wird, es gibt diese vollständige Rationalität und sowas. Der ist ja auch einer, der immer wieder darauf hinweist, dass gerade in Risikosituationen ein intuitives Handeln in vielen Fällen das Bessere ist als das lange überlegte Handeln. Und keine Ahnung, ob das jetzt tatsächlich ist, weil wir kulturell anders denken oder ob es das zufällig so ergeben hat. Aber ich glaube, diese beiden Sichtweisen gibt es schon und die haben beide natürlich etwas für sich. Und ich meine, ich schalte ja auch in gewisser Weise um zwischen diesen beiden Welten. Also ich bin ja mit der Spieltheorie, bin ich ja eher in dieser Rationalwelt. Also das will ich ja überhaupt nicht verleugnen, ja, dass ich an ganz vielen Stellen auch danach frage, was war denn jetzt die rationale Überlegung der anderen Seite, die dazu geführt hat, etwas zu machen? Das ist ja in aller Regel erstmal die Grundposition, die man hat. Nur gibt es eben bestimmte Konstellationen, bei denen das nicht funktioniert und bei denen man einfach sagen muss, dass ich habe jetzt folgenden Eindruck von der Situation, dann muss man direkt irgendwas machen. Und gerade bei solchen akuten Gefahrenlagen ist das häufig etwas, wo man gar nicht drum herum kommt.
Da bin ich wieder bei Ihnen. Ich würde sagen, also wie gesagt, wenn wir über Krisenmanagement oder Problemmanagement sprechen, dann ist es ja in der Regel so, dass wir nicht akute Situationen lösen müssen. Also ich meine, die Halle steht dann halt unter Wasser, sondern wir müssen uns halt überlegen, was machen wir in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten mit dem Problem und wie gehen wir mit sozusagen dem Mitspieler Bevölkerungsschutz um. Das können ja auch multiple Mitspieler sein, wenn man unterschiedliche Stäbe auf unterschiedlichen Ebenen. Aber wie schaffen wir jetzt eben sozusagen unseren Geschäftsbetrieb wieder aufzunehmen? Und das sind ja, und da glaube ich schon, gibt es sicherlich Punkte, wo man intuitiv entscheiden muss. Wir sehen aber auch in unseren Übungen häufig, dass intuitives Entscheiden eben dazu führt, dass man dann doch eher auf was zurückgreift, was man vielleicht schon mal besprochen hat. Und das ist in dieser Situation eben gar nicht die beste Idee, sondern es ist eigentlich sogar eine schlechte Idee. Also es wäre besser gewesen, man macht mal was ganz anderes oder man überlegt sich was Neues, weil da vielleicht deutlich bessere Ideen rauskommen. Also insofern in spontanen Situationen, ich glaube, da hatten Sie auch mal eine Folge zu in Ihrem Kanal, wo Sie gesagt haben, dass da ging es irgendwie um ein Karussell, was umfällt, und dann haben Sie das nachgerechnet und gesagt, warum das sozusagen eine rationale Entscheidung ist. Da wäre ich bei Ihnen, aber wir sind ja hier nicht sozusagen im intuitiven, sofortigen Handeln, sondern wir versuchen ja schon zielgerichtet Entscheidungen für eine ja doch längerfristige Zukunft abzuleiten. Also längerfristig aus einer persönlichen Perspektive, längerfristig.
Naja, klar. Also Sie sprechen hier zwei sehr unterschiedliche auch Zeithorizonte an. Also die Rettungskräfte vor Ort müssen ja ganz andere Prinzipien verwenden als derjenige, der beispielsweise die Einsatzplanung macht. Und dann gibt es noch andere, weiß ich, die zum Beispiel in den betroffenen Unternehmen oder auch Privathaushalten planen müssen, was sie denn jetzt über die nächsten Monate oder Jahre hinweg machen. Das sind ja völlig andere Zeithorizonte. Und natürlich sollte man sich nicht intuitiv hinstellen und sagen, jetzt aus reiner Intuition machen wir mal folgende Maßnahmen für die nächsten Monate. Das funktioniert, glaube ich, auch nicht. Darum geht es auch nicht. Sondern man muss in der entsprechenden Situation, muss man einfach schnell entscheiden können. Und da ist sicherlich dieses lange Nachdenken etwas, was in eine falsche Richtung führt. Ja, und es gibt andere Situationen, da ist dieses aus der Hüfte schießen genau das, was in die falsche Richtung führt. Da muss ich Ihnen klar darüber sein, dass es diese beiden Dinge gibt und die auch beide ihre Existenzberechtigung haben jeweils. Und dann gibt es ja auch noch merkwürdige andere Sachen. Also beispielsweise haben wir in der Spieltheorie die Metapher der gemischten Strategie. Das ist natürlich keine Metapher, sondern das ist eigentlich ein mathematisches Konzept, bei dem gesagt wird, man wählt die Wahrscheinlichkeit, mit der man zwischen zum Beispiel zwei Strategien auswählt. Das ist eine gemischte Strategie. Was heißt das eigentlich? Das heißt, dass man sagt, man schafft Rahmenbedingungen, unter denen die eine oder andere Möglichkeit mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit dabei rauskommt. Wissend, dass diejenigen, die vor Ort sind, das nicht umsetzen in der Weise, dass die, weiß ich, eine Münze werfen oder einen Würfel nehmen oder irgend so etwas, sondern man sorgt eben dafür, dass hier eine solche Wahrscheinlichkeit getroffen wird, allein durch deren Verhalten. Und ich meine, wir hatten ja vor kurzem jetzt die Situation, da gab es ja diesen Messeangriff in Mannheim. Da finde ich es total spannend zu sehen, dass wenn man sich eines dieser Videos anguckt, man das Gefühl hat, der Polizist befreit einen Falschen und wird ja dann auch deshalb angegriffen und auch verletzt. Ja. Aus einem anderen Video heraus sieht die Sache auf einmal schon wieder anders aus, aus einer anderen Perspektive. Und das ist schon wirklich faszinierend zu sehen, dass selbst wenn man wahnsinnig viel Zeit hat und unterschiedliche Videoaufnahmen, man selbst dann eine solche Aufnahme kaum, also die Situation kaum auseinanderklabüstern kann. Und da ist jetzt also so ein Mensch in dieser Situation drin und der kann nicht aus zwei verschiedenen Perspektiven und wohl überlegt handeln, sondern der muss in Sekundenbruchteilen Entscheidungen treffen und da geht es um Leben und Tod, in dem Fall um seinen eigenen Tod. Das muss man sich schon klar machen, dass das zwei völlig unterschiedliche Dinge sind.
Absolut. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, es gab so einen Gutachterstreit im Bevölkerungsschutz im Nachgang des Ahrtal-Hochwassers, wo man in einem Strafrechtsprozess gegen den Landrat des entsprechenden Landkreises gesagt hat, naja, ist der jetzt, hat er sich eigentlich schuldig gemacht oder nicht? Und die beiden Gutachterberichte waren insofern spannend, weil der eine eben sehr stark auf die Entscheidungskompetenz im Katastrophenschutzstab eingeht und der andere eben auch die präventiven Rahmenbedingungen berücksichtigt. Und ich denke halt, beides wäre wichtig, weil das eine führt eben dazu, dass ich mit Prävention vielleicht Verarbeitungskapazitäten frei mache, um Entscheidungen zu treffen. Und das andere ist eben, dass ich es auch immer schwierig finde, im Nachgang zu sagen, naja, auch in der Corona-Pandemie, sicherlich hätte man bestimmt aus der Retrospektive andere Entscheidungen treffen können zu bestimmten Situationen, aber wir hatten ja die Informationen gar nicht. Und sich frei zu machen und zu sagen, also welche Entscheidung hätte ich denn getroffen, wenn ich die Information nicht gehabt hätte, ist, glaube ich, schwierig, beziehungsweise eigentlich eine rein theoretische Überlegung, weil man kann sich ja nicht mehr frei machen. Also da, das finde ich schwierig, ja.
Ja. Also das wird Informationseffekt genannt, ja. Dass in dem Augenblick, wo man eine Information bekommen hat, natürlich auf einmal die Entscheidungsmöglichkeiten sich auch anders darstellen und man dann auch rückblickend nicht mehr so tun kann, als hätte man diese Informationen nie gehabt. Da gibt es auch ganz interessante Experimente dazu, ja, die zeigen, dass also man sich nicht loslösen kann von dem, was man jetzt eben nachträglich weiß. Bei der Corona-Pandemie kann man natürlich die Politiker nicht einfach hier freisprechen. Also das muss man auch mal klar sagen. Am Anfang war die Situation völlig unübersichtlich, es gab praktisch keine Daten und so weiter. Also da ist ja vollkommen klar, dass man erstmal sagt, man geht voll auf die Bremse und versucht einfach alles, was man machen muss, was da sozusagen als State of the Art gilt. Dann aber geradezu vorsätzlich Daten nicht zu erheben, sich nicht nach den Daten zu richten, die es gibt, plötzlich Prinzipien zu verwenden, von denen eigentlich klar ist, dass sie nicht funktionieren können und nicht funktionieren werden, mit denen man sich auch verhindert, beispielsweise rauszufinden, was denn nun tatsächlich Sache ist. All solche Dinge, das ist schon, also sagen wir mal, also mal mindestens grob fahrlässig gewesen, was da gelaufen ist.
Das würde ich unterschreiben. Also ich sag mal, am Anfang hatte ich da auch so aus meiner Profession heraus eine klare Meinung zu und dann habe ich irgendwann gedacht, na gut, jetzt wird es irgendwann ohne Sorgtheater, weil die haben sich immer wieder die gleichen Entscheidungen getroffen wurden. Ja.
Das Problem bei der Sache ist, dass sich die Politik auf einmal losgelöst hat von den Daten und den Fakten, die man auf der Straße sehen kann und letztlich eine eigene Blase gebildet hat, in der es hauptsächlich darauf ankam, diese eigene Blase zu bedienen. Wie immer es zu dieser Geschichte gekommen ist, eine ganz interessante Sache. Ja? Aber auf einmal war die Basis dieser Krise überhaupt gar nicht mehr da. Wir kennen das übrigens auch, also da habe ich auch gerade diesen Namen Blase verwendet, ja, in der Finance-Theorie. Da gibt es ja auch finanzielle Blasen. Und da kann es tatsächlich auch passieren, dass man sich plötzlich nur noch nach den anderen richtet, nach den anderen Investoren und nicht mehr nach dem, woran man eigentlich rein investiert. Und das ist eine ganz groteske Diskrepanz. Und das Verrückte dabei ist, dass man in einer solchen Blase gar nicht mehr ohne weiteres sagen kann, Leute, ihr spinnt doch alle, lasst uns doch auf die Fundamentalgrößen gucken, weil man dann nicht über lange Zeit hinweg immer als der Dummkopf dasteht. Und erst nach einiger Zeit, rückwirkend, fällt dann auf einmal auf, dass man sagt, oh Mist, die Fundamentaldaten waren ja doch da und nach denen hätte man sich richten können. Aber das wirkt in dem einen Augenblick überhaupt nicht so. Das gibt es eben auch im politischen Bereich.
Ja. Ich würde jetzt zum Ende hin nochmal versuchen mit Ihnen, ich meine, Sie sind als Professor sicherlich nicht unbedingt verantwortlich für praktische Tipps, aber vielleicht kann man nochmal, können Sie nochmal aus Ihrer Expertise heraus sagen, erstens, wenn man sich mit dem Thema beschäftigen will, Spieltheorie und Strategien, das sind ja zwei verschiedene Dinge. Ich habe das jetzt so ein bisschen mal in einen Topf geworfen. Das sind ja durchaus zwei ganz unterschiedliche Denkansätze, die Sie da ja teilweise auch kombinieren, teilweise nicht. Also wie kann ich mich denn mit dem Thema beschäftigen, wenn ich sage, okay, das irgendwie, ich habe das Gefühl, das könnte mir was bringen für meine Krisenstabsarbeit, aber auch vielleicht einfach für die Steigerung meiner Resilienz im Unternehmen. Das wäre mal die erste Frage, genau.
Also da würde ich jetzt einfach mal sagen, abonnieren Sie einfach mal meinen YouTube-Kanal, denn da spreche ich ja jede Woche über irgendein spieltheoretisches Thema. Und wenn gerade irgendwelche Krisensituationen so da sind, dann greife ich auch die auf. Ich meine, dass ich jetzt so antworte, ist natürlich klar, zum gewissen Grad Eigennutz. Zum anderen Grad liegt es aber auch daran, dass die Spieltheorie nach wie vor überhaupt nicht so ist, wie der Name suggeriert. Ist überhaupt nicht spielerisch, sondern es ist eine knochentrockene mathematische Disziplin. Und wenn Sie gewissermaßen in normale Spieltheorie, auch Lehrbücher reingucken, kriegen Sie erstmal den großen Frust. Mir ist es als Student auch so gegangen. Also als ich damit angefangen habe, das zu studieren als Student, ja, da war das so, dass ich bei den ersten Dingen damit gedacht habe, Leute, ihr spinnt doch alle komplett. Da gab es überhaupt nichts, was irgendwie anschaulich war. Es fing an mit irgendwelchen rein mathematischen Definitionen. Man hat an keiner Stelle verstanden, was man damit tun könnte. Es wurde sich nur um kleinste Marginalitäten unterhalten. Und das ist zum gewissen Grad bis heute so, dass deshalb die Spieltheorie im Grunde genommen für die Außenstehenden nicht aufbereitet ist. Das ist ja auch einer der Gründe, weshalb ich auch diesen YouTube-Kanal gemacht habe. Ja, das einfach mal zu übersetzen und zu erzählen, Leute, guck mal, da gibt's was wirklich Spannendes. Ja. Man muss es eben einfach nur übersetzt bekommen. Also daher glaube ich, ist, was die Ressourcen angeht, gibt's da gar nicht so wahnsinnig viele Alternativen.
Wir können ja vielleicht einladen, dass man ja vielleicht anhand von Krisen mal eine Bachelorarbeit oder eine Masterarbeit verfassen könnte, wo man versucht, das vielleicht so ein bisschen operationalisierbarer zu machen in handhabbare Methoden. Ich weiß nicht, ob das geht. Vielleicht ist es auch eher ein Promotionsthema, aber zumindest.
Ja, sollten wir uns mal drüber unterhalten, ob wir da sowas machen können. Also was ich immer wichtig finde, ist, dass es nicht so ein rein theoretisches in der Luft Geschwebe ist, sondern dass es sich dort tatsächlich über Dinge unterhält, die man auch in irgendeiner Form messen kann. Ja, aber wenn uns was einfällt, was man messen kann und dann am Ende zum Beispiel Theorien an diesen unterschiedlichen Messungen einfach mal ausprobieren kann, bin ich sofort dabei. Und da halten wir uns am besten danach nochmal drüber.
Genau, ja. Okay, das heißt, sagen aus der Spieltheorie heraus, das ist sehr abstrakt, das ist schwierig, YouTube-Kanal abonnieren und wenn man sich mit Strategien beschäftigen will, sicherlich werden Sie jetzt, also Sie würden jetzt in Ihrem YouTube-Kanal wahrscheinlich Ihr Buch hochhalten und sagen, das soll man unbedingt lesen, das kann ich auch unterstreichen, aber vielleicht gibt es da noch mehr Ressourcen, an denen man sich orientieren kann.
Ja, also bei den Strategien, ich meine, man muss sich vorstellen, das ist am Ende, das ist ja nicht so systematisch, wie das auf den ersten Blick aussieht. Also das heißt die 36 Strategeme und im Chinesischen ist das ja immer so, dass die Zahlen ganz wichtig sind, so ein 6x6 und so. Ja. Das ist nicht unsere Form von Systematisierung, die wir im Westen verwendet hätten. Also es überlappt sich zum gewissen Grad und ist historisch entstanden und lauter solche Dinge. Trotzdem halte ich das für sehr spannend, überhaupt mal so eine Einteilung zu haben und jedes Mal diesen Kristallisationspunkt zu haben, dass man sich fragt, okay, es gibt also eine bestimmte Art, wie der eine den anderen überlistet hat. Was hat das eigentlich mit dieser einen konkreten Situation zu tun? Und es fällt einem sehr oft auf, das hat was damit zu tun und man kann damit eben auch wirklich was machen. Also deshalb, ich weiß jetzt nicht, warum ich andere Bücher empfehlen sollte. Das empfehle ich wirklich einfach mein eigenes. Ja. Denn da sind einfach auch nicht so irrsinnig vielen Seiten oder so. Ja, sind ja für Pro-Strategien, das ist ja so zwischen 3 und 5 Seiten, hat man einfach einen schnellen Überblick über diese Sachen. Auch jedes Mal mit jede Menge Beispiele angereichert. Und das ist für meine Begriffe das erste Wichtige, was man wirklich braucht dazu. Ja. Ich werde immer wieder angesprochen, ob ich nicht mal auch umfangreichere Sachen dazu machen will. Und vielleicht werde ich das tun. Also ich glaube schon, dass ich das auch nochmal auf eine weitere Weise aufbereite, vielleicht auch in Richtung Krisen, damit man da tatsächlich, also Krisenabwehr in dem Fall, ja, dass man da vielleicht nochmal sozusagen noch genauer weiß, was man eigentlich an aktiven Toolboxen hat. Übrigens lustigerweise, das nächste Buch, was jetzt von mir rauskommen wird, das beschäftigt sich ein bisschen mit dem Gegenteil, nämlich mit Scheitern. Wobei das ein bisschen mit Augenzwinkern ist, ja, also da geht es ums Scheitern und da beschreibe ich eben, wie man besonders gut scheitert. Ja.
Spannend. Ich kann es nur, also das Buch ist tatsächlich, es ist ja eher philosophisch, diese Strategeme. Insofern kann man, glaube ich, wenn man da reinguckt, mal gute Ideen entwickeln, dass man bestimmte Denkrichtungen, das meine ich ja, man kann sich da reingucken und sagen, aha, mein Gegenspieler, abstrakt oder konkret, könnte unterschiedliche Ansätze verfolgen. Vielleicht muss ich in die Richtung denken und dieses Szenario nochmal beachten und einfach unterschiedliche Maßnahmen in meiner Krisenmanagementstrategie irgendwie berücksichtigen und dann Indikatoren haben zu sagen, aha, jetzt tritt das eine Szenario ein oder das andere. Vielleicht ist das, glaube ich, ja das, wo man das dann auch operationalisieren kann, was ich da aufgeschrieben habe.
Ja, ich finde das auch ganz interessant. Ich kriege ja auch öfter Leserzuschriften, teilweise auch so Sachen auf Twitter, wo mir jemand schreibt und sagt, gucken Sie mal, die Situation hier, ist das nicht das Strategem so und so? Und ich finde das eigentlich jedes Mal sehr interessant, weil das heißt, dass er diese Situation mit anderen Augen gesehen hat als vorher. Und wenn ich dann drauf gucke, dann denke ich, ja stimmt, das fügt was hinzu. Ja, also allein, dass er mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass man diese parallel zu einem bestimmten Strategem sehen kann, lässt mich diese Situation selber auch anders wahrnehmen. Also ich finde das immer eine tolle Sache und daran merke ich auch, dass das wirklich etwas ist, was einem einfach was nützt.
Ja, vielen Dank. Wir haben schon so ein bisschen den Rahmen gesprengt. Ich fand es aber trotzdem spannend. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Vielleicht können wir uns ja nochmal an anderer Stelle oder hier unterhalten, wenn wir ein konkretes Thema haben. Ansonsten machen Sie das ja tatsächlich, dass Sie bestimmte konkrete Situationen spieltheoretisch aufbereiten oder mit den Strategien verknüpfen. Insofern kann ich auch nur nochmal auf den YouTube-Kanal verweisen. Man kann ihn auch bei Spotify hören. Das ist manchmal ein bisschen, oder bei anderen Podcast-Hostern, das ist manchmal ein bisschen schwierig, wenn sie Folien zeigen, die man nicht sehen kann, aber in der Regel versteht man es trotzdem. Vielen Dank, dass Sie da waren und ja, vielleicht auch bald.
Ja, würde mich freuen. Also ich fand es jetzt super spannend.
Ja, soweit mein Gespräch mit Professor Rieck. Aus meiner Sicht waren das ja nochmal ganz neue Perspektiven auf das Thema Krisenmanagement, Krisenresilienz. Zusammenfassend insbesondere die Feststellung, dass Finance und Krisen irgendwie miteinander verknüpft sind, aber in den BWL und den VWL Krisen irgendwie anders definiert werden und man vor allem in der Retrospektive auf die Ursachen schaut. Zweitens finde ich den Ansatz interessant zu sagen, naja, irgendwie werden wir in Krisen immer überlistet, entweder durch einen realen Gegenspieler oder durch einen abstrakten Gegenspieler. Und es hilft sich eben bewusst zu machen, dass es unterschiedliche Strategeme gibt und dass man in seinen Planungen solche Strategeme berücksichtigen kann und vielleicht auch nochmal schauen, welches könnte es denn sein, um hier nicht in die Falle zu tappen und überlistet zu werden. Drittens, und das war ja auch spannend, dass es in der Spieltheorie eigentlich keine Krisen gibt, weil sozusagen die Spieltheorie sagen würde, man muss alle möglichen Einfallstore gleich berücksichtigen und sich gleich proportional darauf vorbereiten. Und dass Professor Rieck aber dann sagt, naja, das ist eigentlich halt ein sehr theoretisches Konstrukt und deshalb macht es Sinn, sich mit Überlistungsstrategien zu beschäftigen, weil dann vielleicht die Ressourcen doch in die wahrscheinlicheren Szenarien gesteckt werden. Er hat auch nochmal betont, dass Vorbereitung
extrem relevant ist, um auf Krisen reagieren zu können, auch aus seiner Finance- oder spieltheoretischen Sicht auf das Thema Krise. Und es unheimlich viel Sinn macht, die einzelnen Aspekte zu berücksichtigen. Und zu guter Letzt eben auch nochmal die Diskussion, die wir geführt haben zu Intuition versus Rationalität, wo wir gesagt haben, naja, also eigentlich haben natürlich beide Aspekte eine Bedeutung und haben auch beide ihre Existenzberechtigung. Die Intuition dort, wo es eben wirklich aufs schnelle Handeln ankommt, und Rationalität eben dort, wo rationale Entscheidungen notwendig sind. Aber ich habe rausgehört, so ein richtiges Dogma ist für Professor Rieck jetzt da nicht abzuleiten. Ganz interessant fand ich den Zusammenhang, den er erwähnt hat, dass man sich eigentlich spieltheoretisch immer Gedanken machen sollte, in welchem Spiel ist man denn gerade, und da hat er im Grunde drei Spielarten genannt. Das ist das Koordinationsspiel, wo sich sozusagen die Beteiligten gegenseitig hochschaukeln und eine gemeinsame Richtung führen wollen und gemeinsam Ziele erreichen wollen. Dann haben wir das Dekoordinationsspiel, wo der eine Spieler versucht, den anderen in so eine Falle zu locken oder sozusagen das Gegenteil zu erreichen. Und die Dilemmasituation, wo die Interessen des Kollektivs von den individuellen Interessen der Spieler, des einzelnen Spielers abweichen und daraus sich eben bestimmte Strategien ergeben. Ich denke, dass das Bewusstsein dieser unterschiedlichen Spielarten und auch das Bewusstsein über die Strategeme Sinn macht, in die Krisenstabsarbeit einzubetten, und dass eine Methodik für Krisenmanagement eben auch berücksichtigen sollte, dass es zu unvorhergesehenen Wendungen kommen kann und wird, und dass die Methodik das entsprechend berücksichtigt. Ja, das war's für diese Woche. Ich freue mich weiterhin über Zuschriften an redaktion@krisenhex.de oder über mein LinkedIn-Profil mit Themenvorschlägen. Die Themenvorschläge, die in der vergangenen Zeit kamen, die werden wir alle berücksichtigen. Da sind laufen Planungen und wir gehen dem eifrig nach. Ich bin da sehr dankbar für, wenn dort Feedback kommt. Ansonsten hören wir uns hier in 14 Tagen wieder, und bis dahin auf Wiederhören.